Es sollen aber auch nur die Dokumente zu den Ordnern Judenkonten A bis K sein. Denn wegen der urlaubsbedingt reduzierten Personalressourcen sei man eben leider noch nicht zu L bis Z gekommen.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen Steffi.
Unsere Never-Ending Story geht weiter. Du hast Neuigkeiten zu den Judenkonten. Letzter Stand, damit die Lauscherinnen und Lauscher wieder an Bord sind. Nichtzulassungsbeschwerde für den Enkel läuft. Und im IFG bzw. Presseauskunftsantrag, wo wart ihr da? Beschwerde. Naja, Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluss im Eilverfahren, glaube ich, eingelegt.
Die Beschwerde ist leider auch abgewiesen worden mit der schönen Begründung, eben Presseauskunft sei geschuldet, aber nicht Einsicht.
Einsicht.
Nicht, und wir hatten Einsicht beantragt am Verwaltungsgericht. Wie gesagt, das ist diese historische falsche Umsetzung im deutschen Presserecht von dem, was uns die Alliierten mitgegeben haben. Und nur in Ausnahmefällen soll auch eine Einsicht möglich sein. Diese Ausnahme besteht nach Ansicht der Verwaltungsgerichte dann, wenn die Auskunft nur durch Einsicht gewährt werden kann. Und in absoluten Ausnahmefällen eben auch, wenn in einem NS-Fall eben das Ermittlungsverfahren seit 40 Jahren geführt wird und nicht vorankommt. Da hat das VG Neustadt in der Weinstraße gesagt, da muss man dann Einsicht in die Ermittlungsakte bekommen. Das war sehr weitreichend. Die Verwaltungsgerichte sehen heute eigentlich die Ausnahme nie. Das heißt, man kriegt es nicht und insbesondere nicht in Nordrhein-Westfalen. Und ich komme heute so etwas dazu, warum das vielleicht sein könnte, dass die Sparkasse an Volme und Ruhr, die ja unser eigentlicher Gegner ist in diesem Verfahren, und auch die Verwaltungsgerichte da so zögerlich sind. Wir haben ja versucht, beim Landgericht eine Stufenklage zu machen und das OLG hatte dann bemerkenswerterweise gesagt, es sei nicht Aufgabe eines OLG, historische Aufklärung, Stufe 1, Auskunftsklage herbeizuführen. Das fanden wir nicht nachvollziehbar. Was wir dann noch gemacht haben, war eben ein IFG-Verfahren begonnen. Und beim IFG-Verfahren, wie beim presserechtlichen Verfahren, sagte die Sparkasse erstmal, sie sei keine Behörde. Und irgendwie hat sie mittlerweile mitbekommen, dass sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Und damit Behörde im Sinne des IFG,
und damit
sorry.
Behörde im Sinne Paragraphen 4 IFG-Bund. Und natürlich auch IFG Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja zunächst, wir erinnern uns, gesagt, sämtliche Konten seien bei den Bombentreffern des Zweiten Weltkrieges leider verschwunden. Während der landgerichtlichen, also zivilprozessualen Verfahrens fanden sich dann plötzlich doch Unterlagen und wir fanden in der Hagener Rundschau von 1995 ein wunderschönes Foto von einem Archivar der Bank, der 1995 vier große Leitsordner mit der Aufschrift Judenkonten in die Kamera zeigte. So, daraufhin wurde die Sparkasse etwas offener und hat also sehr verschwommene und kaum leserliche Unterlagen des Kontos unseres Mandanten vorgelegt. Und nun haben wir einen Antrag nach § 4 IFG Nordrhein-Westfalen gestellt. Und siehe da, nach einiger Zeit kam dann auch tatsächlich ein schönes Schreiben hier von der Sparkasse, die sagt, sie würden uns jetzt Unterlagen vorlegen. Dann gibt es natürlich drei Sachen, die man anmerken könnte. Erstens, also
sind die tot?
Ja, die Leitsordner, man hätte ja auch sagen können, die sind leer gewesen. Ja, das hat sich die Sparkasse dann doch nicht getraut.
Nicht nochmal.
Ja. Zweitens, die Dokumente sind relativ umfangreich. Also hier, das ist schon mal nett. Das ist so ein, ja. Es sollen aber auch nur die Dokumente zu den Ordnern Judenkonten A bis K sein. Denn wegen der urlaubsbedingt reduzierten Personalressourcen sei man eben leider noch nicht zu L bis Z gekommen, würde diese aber unverzüglich weiterreichen. So, das ist also nur die Hälfte. Und drittens, die schöne Einschränkung, die nicht personenbezogenen Dokumente.
Das sind keine 4 Leitsordner und das sind auch keine 2, hätte ich jetzt mal so ganz grob geschätzt.
Ja, nun könnte man ja auch sagen, warum denn nicht? Denn erstens, der Paragraph 9 des IFG Nordrhein-Westfalen schützt ja Persönlichkeitsrechte. Wenn wir hier aber Dokumente haben, also personenbezogene Dokumente, den Begriff gibt es nicht. Was die wohl meinte, waren Persönlichkeitsrechte.
Ja.
Und Persönlichkeitsrechte, und jetzt wird es spannend, haben aber nur Lebende. Das heißt, der IFG, Persönlichkeitsschutzbegriff, setzt an dem Recht des Datenschutzgesetzes und der 3 Bundesdatenschutzgesetz sagt, natürliche Personen, und dann geht man noch ein bisschen weiter zurück in die Gründe und dort heißt es ausdrücklich, sind nur lebende Personen. Jetzt bin ich bei der Abfrage von Dokumenten aus den Zeiten 33 bis 45 und vielleicht noch ein bisschen danach. Welcher Kontoinhaber aus der Zeit lebt noch? Viertens, ich komme über die 3 hinaus, ist, man hätte natürlich, und das schreibt der Paragraph 9 IFG auch vor, die betroffenen Personen ja anfragen können. Erst dann kann ja eine Behörde, und das ist hier auch die Sparkasse an Vollmer in Ruhr, entscheiden. Und wenn die betroffene Person sagt, selbstverständlich einverstanden, dann hat die Behörde auch kein Ermessen mehr hinsichtlich Verweigerung der Einsicht.
Das ist also eigentlich bei IFG-Standard, oder? Drittbeteiligung.
Das ist totaler Standard, macht aber keiner. Und die kommen immer in die mündliche Verhandlung nach 3 oder 4 Jahren, je nach Verwaltungsgericht, und sagten, ach, das wussten wir nicht, dann müssen wir jetzt noch anfragen. Und schon haben sie wieder 1 bis 3 Monate gewonnen. Also das ist eine reine Verzögerungstaktik, wo ich immer sage, ordnungsgemäßes verwaltungsrechtliches Verhalten ist etwas anderes. Dann hat man es sofort nach Antragstellung, hat man zu sagen, Herr X, haben Sie was dagegen, dass Herr Y in Ihre Akten guckt? Das wäre fair gewesen. In diesem Fall ist es besonders lustig, weil man noch nicht mal den Rechtsnachfolger des ehemaligen Kontoinhabers gefragt hat, der ja mein Mandant ist. Also hätte man auch personenbezogene Unterlagen zu meinem Mandanten vorlegen können. Ja? Und was dann eben an IFG immer so schön ist, es kommt halt raus, dass die Sparkasse an Vollmer und Ruhr beziehungsweise ihre Rechtsvorgänger seit 1945 konsequent alle Institutionen über das Vorhandensein von sogenannten Judenkonten belogen hat. Ich sage das so hart, weil es vor mir liegt, eine Antwort vom 30. Januar 1954 in Erledigung an die Jewish Trust Corporation. Das war also eine Einheit, die von den Alliierten gebildet wurde, so ein bisschen der Vorgänger von JCC, also Jewish Conference. In Erledigung Ihres Schreibens teilen wir aber mit, dass sich bei unserem Institut nach Abgabe der Meldung an das Zentralamt keine Vorgänge bzw. Unterlagen gefunden haben, aus denen sich Ablieferungen von Guthaben und Wertpapieren jüdischer Verfolgter an das deutsche Recht und seine Geldinstitute ergeben. Diese Aussage 1954 war schlicht falsch. Uns liegen ja diese Unterlagen mittlerweile zum Teil vor. Das Gleiche hat man übrigens mit den westfälischen Sparkassen und Giroverband gemacht, 11.10.51. Auch da sagt man, betreffend die abgelieferten Bankkonten und Wertpapierdepots ergibt sich aus unserer Sicht Fehlanzeige, keine Unterlagen. Und dann kommt noch ein Schreiben vom 4. Mai 51. In Ergänzung unserer Meldung vom 27.04., dass zu den Ziffern 2 und 3 Schließfächer Ihres rubrizierten Rundschreibens von uns keine weiteren Meldungen gemacht werden können. Das ist insofern spannend, als nämlich der Jewish Trust sagte, passt mal bitte auf, bei den Rundschreiben, was schreiben Sie? Die Corporation hat festgestellt, dass sich bei einzelnen Banken nicht nur Banknoten und Wertpapierdepots befinden, deren Einziehung durch das Deutsche Reich aufgrund der 11. oder 13. Durchführungsverordnung zum Reichsbürgergesetz unterblieben ist, sondern auch Safes mit Inhalten wie zum Beispiel Silber- und Goldwaren. Die hatte man leider bei der Bank übersehen. Und zwar schon beim Herausrücken an das Deutsche Reich und wohl auch beim Herausrücken der Informationen an die OFDs, dazu haben wir die Unterlagen, an den Sparkassen-Giroverband, an diesen Jewish Trust. Man hat schlichtweg darüber nichts gesagt, beziehungsweise falsch gesagt, wir haben nichts. Und das ist natürlich total spannend. Und dann verweisen Sie in einem Schreiben von 81, das finde ich auch relativ heftig, an den Westfälischen Lippischen Sparkassen- und Giroverband, dass Sie ja leider zu dieser Arbeit noch nicht, nämlich der Herausgabe von Informationen, gekommen sind, nämlich wonach auch die innere Wiedergutmachung als einer den Besatzungsbehörden vorbehaltene Gegenstand anzusehen ist. Demzufolge könne mit Rücksicht auf das von der britischen Behörde erlassene Korrespondenzverbot, ein Korrespondenzverbot mit Ausländern, über die Wiedergutmachung von deutschen Stellen nicht korrespondiert werden. Man nimmt also eine Maßgabe der Engländer und sagt, und deshalb darf ich mit einem Schweizer, unser Mandant war ja Schweizer, leider nicht korrespondieren. Das habt ihr leider so gesagt. Also jetzt wissen wir, warum man unserem Mandanten bzw. seinem Großvater keine Auskunft gegeben hat. Daran waren die Briten schuld. Ja, und so weiter und so fort. Also es wird eigentlich immer heftiger, was hier rauskommt. Und wir haben eben auch, was spannend ist, die ganzen Rechtsgrundlagen aus den 30er Jahren vorgelegt bekommen, die eben in ihrer Niederträchtigkeit kaum zu überbieten sind. Aber da finden sich eben auch, und das gibt mir Hoffnung, die Anschreiben, die die Bank dann jeweils an die Ministerien oder an ihre Aufsichtsorgane geschickt hat, wo sie sagen, hier, liebe Behörde, übermitteln wir unsere jüdischen Kunden und deren Guthaben mit freundlichen Grüßen. Ich lasse jetzt die weitere Formulierung weg. Und da müsste ja dann auch die Anlage noch überlebt haben, wenn das Anschreiben vorhanden ist.
Ja, aber da sind die Daten wahrscheinlich.
Also die Bombe im Zweiten Weltkrieg hat sehr selektiv zugeschlagen, nämlich immer die Anlage zum Anschreiben weggeputzt. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir vor Gericht die sogenannten personenbezogenen Dokumente, wie gesagt, die gibt es nicht, herausbekommen, weil eben der 9 Absatz 1 nicht Tote schützt. Ja, und das ist also mal wieder ein schönes Beispiel, was das IFG alles für Möglichkeiten gibt und dass eben auch die Bank sieht, dass sie da schlecht einen Blumentopf gewinnen kann. Vielleicht wäre es ja auch zu hoffen, dass sie langsam beidreht und versucht, in eine Gesprächsatmosphäre zu kommen.
Reichlich spät, will ich meinen, Christoph. Und was ich an diesem ganzen Fall, der einfach nur unglaublich ist, nicht verstehe: Es würde ja kein Vorwurf entstehen gegenüber dem Beschäftigten bei der Sparkasse heute. Also es ist ja nicht so, dass man da befürchten muss, oh Gott, ich habe dies oder jenes getan und aus Panik wird da jetzt irgendwas vertuscht. Wir waren ja damals nicht beteiligt. Ich verstehe also nicht, wo dieses Problem ist, einfach diese Unterlagen rauszugeben und einfach zu sagen, ja, also wir leben in Zeiten, spätestens jetzt. Alle Welt betreibt Aufarbeitung. Es gibt auch in der Anwaltschaft wissenschaftliche Untersuchungen. Einmal Anwälte als Opfer, Anwälte als Täter. Alles wird aufgearbeitet. Warum nicht auch da? Auch andere Banken ziehen mit. Ich verstehe es nicht. Ich bin super gespannt, was du da noch rausholst und wie das jetzt weitergeht. Ich finde, jetzt hast du wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, ne?
Ja, man muss halt diese Zeit, das Zivilgericht war einfach zu schnell. Ja, wir waren da ja erst in der zweiten Instanz hineingekommen und da kann man dann schlecht auf die Bremse treten und sagen, wartet mal, bis das IFG uns alles geliefert hat, weil das wirklich teilweise Jahrzehnte dauern kann. Aber jetzt haben wir richtig wieder Munition bekommen. Also sollte der BGH Nein sagen, dann ist die Restitutionsklage nach meiner Meinung jetzt schon wesentlich besser begründet. Und insofern habe ich da gute Hoffnung. Es wird sicher noch mehr kommen.
Ich bin gespannt. Vielen Dank, Christoph.
Danke dir.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.